Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. Lolita, das ist der Titel eines Romans von Wladimir Nabokov aus den 50er Jahren. Nabokov schrieb damals, er sei eine Liebeserklärung an die englische Sprache. Aber gelesen wurde er doch als Liebeserklärung an pubertierende Frauen. Das Buch war ein Skandal. Pädophilie, sexueller Missbrauch, Pornografie. Der Begriff Lolita wurde zum Topos in Wissenschaft und Popkultur. Wir schauen auf das Genre und Frauen wie Nastassja Kinski, die in die Lolita-Rolle gedrängt wurden. Was ist ein Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank? Das ist eine der vielen Fragen, die in Bertolt Brechts Drei-Groschen-Oper auf den Unterschied zwischen Gauner und Bürger zielen. Gibt's den eigentlich? Das Schauspiel Dortmund zeigt eine Neuinszenierung des Dauerbrenners, die schauen wir uns an. Und in Düsseldorf fragt man sich gerade, woher nehmen, wenn nicht stehlen? Die neue Oper, die den nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgebauten sanierungsbedürftigen Altbau ersetzen sollte, die kommt nicht. Das hat die Stadt heute auf einer spontan einberufenen Pressekonferenz mitgeteilt. Dabei hatte Oberbürgermeister Stefan Keller bei der Vorstellung der Pläne des renommierten Architekturbüros Nöhetter Ende letzten Jahres noch von Champions League gesprochen. Paula Gerhardus in Düsseldorf, das war ein Milliardenprojekt. Die Kosten waren bekannt. Wieso jetzt diese Kehrtwende?
Ja, Grund dafür sind vor allem die hohen Kosten. Also auch wenn sie vorher bekannt waren, hat die Stadt scheinbar gedacht, dass das doch irgendwie alles noch in den Griff gekriegt werden kann. Aber am Ende war das Großprojekt einfach viel zu teuer. Oberbürgermeister Stefan Keller war selbst heute bei dem Termin auch ziemlich getroffen davon.
Es tut uns wahnsinnig weh, weil wir eine wichtige Entscheidung jetzt zurückstellen müssen. Ich habe immer sehr für dieses Projekt gekämpft, aber ich bin am Ende in der Gesamtverantwortung auch für die nachhaltige finanzwirtschaftliche Zukunft dieser Stadt. Und da ist eine Verpflichtung in diesem Ausmaß derzeit nicht einzugehen.
Also das ganze Projekt wäre sehr teuer geworden. Die neue Oper hatte zwar einen Kostendeckel von 1 Milliarde Euro, aber mit den Finanzierungskosten über 50 Jahre hätte man wohl von insgesamt rund 1,8 Milliarden Euro ausgehen müssen. Und das war dann einfach zu viel für die Stadt.
Hat man denn jetzt einfach anders gerechnet oder fehlt plötzlich Geld?
Ja, die Stadt hat insgesamt einfach zu viele Schulden. Also die Lage spitzt sich wohl immer weiter zu. Kämmerin Dorothee Schneider hatte im Mai auch angekündigt, dass die Stadt extrem sparen muss. Im Raum steht eine Summe von rund 470 Millionen Euro. Deswegen hat sie kürzlich auch 80 Millionen Euro an Haushaltsmitteln gesperrt. Also die Lage scheint schon sehr ernst zu sein. Deshalb gab es auch immer wieder Kritik, warum überhaupt so viel Geld in so ein Großprojekt fließen soll, wenn scheinbar sonst überall in Düsseldorf gespart werden muss. Und dementsprechend hat Keller auch heute sein Fazit gezogen und gesagt, die Situation, in der sich die Stadt befindet, lässt es eben nicht zu, sich guten Gewissens so einem großen und teuren Vorhaben anzunehmen.
Ja, das war ein Projekt, das die Stadtleitung, allen voran Oberbürgermeister Stefan Keller, ja sehr nach vorne getragen haben. Das alte Haus, das war einfach nicht mehr gut genug, obwohl viele gesagt haben, lasst uns das doch sanieren und weiter nutzen. Der Opernleitung wurde ziemlich viel versprochen. Hat die inzwischen reagiert?
Ja, mit der Opernleiterin konnten wir heute auch sprechen. Die Mitarbeiter wurden aber selbst erst heute Morgen informiert, hat uns Direktorin Alexandra Stempler-Braun gesagt.
Nach diesen Neuigkeiten von heute früh, muss ich sagen, bin ich noch in einer gewissen Schockstarre. Wir hatten dann zu Mittag eine Mitarbeiterinformation kurzfristig einberufen. Und man merkt schon, dass viele Mitarbeitende hier an der Deutschen Oper am Rhein, die Orchester und die Künstlerinnen und Künstler, die bei uns auftreten und beschäftigt sind, sehr schockiert sind über diese Neuigkeiten, die uns sehr überraschend heute mitgeteilt wurden.
Also ein großer Schock für alle Betroffenen.
Ja, das hört man in dem langsamen Vortrag der Operndirektorin. Aktuell wird im alten Opernhaus noch gearbeitet. Ja, das ist ein bisschen klein. Vielleicht sieht es auch ein bisschen altbacken auf. Das gibt's halt schon seit vor dem Zweiten Weltkrieg und es ist dann wieder aufgebaut worden. Und jetzt inzwischen natürlich wieder sanierungsbedürftig. Wie geht's denn damit jetzt weiter?
Ja, das soll, weil es eben sanierungsbedürftig ist, auch saniert werden, damit der Spielbetrieb da weiter gesichert werden kann. Also das alte Haus soll erstmal so instand gehalten werden, dass es spielfähig bleibt, zumindest bis 2034. Dann hätte der Neubau fertig sein sollen. Das bisher geplante Budget reicht laut der Direktorin aber nicht. Also da muss mehr investiert werden, weil man eben bisher nicht so weit gedacht hatte, weil man ja dachte, der neue Opernbau käme. Also da muss man jetzt schauen, wie das Ganze weitergeht.
Für die Oper in Düsseldorf gibt's keinen Neubau. Das hat die Stadt heute öffentlich gemacht. Vielen Dank, Paula Gerhardus. Auch das Dortmunder Schauspiel hat ein echtes Hausproblem. Das Schauspielhaus muss ebenfalls saniert werden. Und nebenan lärmt gerade der Neubau einer neuen, jungen Bühne. An Spielen ist also nicht zu denken. Und so hat Intendantin Julia Wissert Brechts Drei-Groschen-Oper nicht im Schauspielhaus inszeniert, sondern in einer ehemaligen Kokerei. Die ist heute Industriedenkmal. Das Stück erzählt vom Verbrechen, stellt aber auch die Frage, wo eigentlich die Grenzen liegen zwischen Betrug und Geschäft. Das ist auch 100 Jahre nach der Uraufführung noch ganz aktuell. Und dazu kommt, dass eine Drei-Groschen-Oper mit den eingängigen Songs von Kurt Weill normalerweise auch gut ist fürs Geschäft. Und das kann Dortmunds Schauspiel derzeit sehr gut brauchen. Stefan Keim über die Drei-Groschen-Oper in Industriekulisse.
Das Salzlager der Kokerei Hansa in Dortmund. An manchen Wänden ist der nackte Backstein sichtbar, die Spuren der Arbeit sind nicht wegsaniert worden. Ein ausgezeichneter Spielort für Bertolt Brechts Drei-Groschen-Oper, diesen Klassiker des Antikapitalismus, der seit seiner Uraufführung 1928 meist von Menschen gefeiert wird, deren Lebensstil das Stück kritisiert.
Wir halten uns doch alle an das Gesetz! Das Gesetz, einzig und allein gemacht zur Ausbeutung derer, die es nicht verstehen oder die es aus nackter Not nicht befolgen können. Und wer von dieser Ausbeutung seinen Brocken abbekommen will, der muss sich streng an die Gesetze halten.
Ein großer Steg läuft quer durch den Raum. Das Publikum sitzt an beiden Seiten. Dortmunds Intendantin Julia Wissert inszeniert die Geschichte um den Bettlerkönig Peachum, dessen Tochter Polly den Gangsterboss Mackie Messer heiratet, weitgehend texttreu. Die Brechterben haben noch 2 Jahre lang die Macht, größere Eingriffe in das Stück zu verhindern. Doch zumindest Kürzungen würden dem manchmal geschwätzigen Text sehr gut tun. Zudem schreit das Ensemble häufig, als hätte es vergessen, dass es Headsets trägt. Viele Dialoge geraten zäh und schwerblütig. Der musikalische Leiter Jotam Schlesinger wählt mit einer 7-köpfigen Band für die berühmten Songs von Kurt Weill oft überraschend breite Tempi. So kommt die Aufführung nur sehr langsam in Schwung.
Denn wovon lebt der Mensch, indem er
Brecht schreibt oft von dem Menschen. Die Drei-Groschen-Oper enthält eine Menge kritische Weisheiten, die der Autor für allgemeingültig hielt. Viele lassen sich direkt auf die Gegenwart übertragen.
Denn der Mensch hat die furchtbare Fähigkeit, sich gleichsam nach eigenem Belieben gefühllos zu machen.
Die Kostümbildnerin Lorena Diaz-Stevens hat glitzernde Outfits entworfen, die an Animes und jugendliche Popkultur erinnern. Vor allem die Frauen zeigen viel Haut und tragen knallenge Kostüme. Die Regisseurin Julia Wissert hat angekündigt, sich mit weiblicher Körperlichkeit im Kapitalismus zu beschäftigen. Das funktioniert vor allem bei Celia Peachum, der Frau des Bettlerkönigs, die im Gesicht und über den voluminösen Kunstbrüsten Operationsnarben trägt und an Frankensteins Monster erinnert, kaputt operiert, um konkurrenzfähig zu bleiben. Doch derart griffig wird die Aufführung nur selten. Vieles wird angerissen, wenig weitergedacht.
Meine Herren, heute sehen Sie mich Gläser abwaschen und ich mache das Bett für jeden.
Musikalisch ragt Rose Lohmann als Polly mit ihrer wandlungsfähigen und auch in den Höhen sicheren Stimme heraus. Sonst singt und agiert das Ensemble sehr uneinheitlich, jede und jeder, wie er oder sie kann. Auch nach Gassenhauer-Hits wie Mackie Messer oder der Ballade von der sexuellen Hörigkeit, die sonst immer funktionieren, gibt es nur selten Applaus. Dennoch steht ein großer Teil des Publikums am Ende auf und jubelt. Obwohl die Aufführung eher mittelmäßig ist, könnte sie dem Dortmunder Schauspiel einen positiven Impuls geben. Denn es spielt ja nicht freiwillig in der Kokerei. Das eigene Haus ist seit einigen Wochen geschlossen. Grund dafür ist der Neubau der jungen Bühne direkt nebenan. Wenn die fertig ist, kann das Schauspiel nicht einfach zurück. Denn das Schauspielhaus ist dringend sanierungsbedürftig, vielleicht ist ein Neubau günstiger. Egal, wie sich die Stadt Dortmund entscheiden wird, das Schauspiel muss wahrscheinlich 10 Jahre lang woanders spielen. Im nächsten Jahr zieht das Ensemble in das Erdgeschoss eines ehemaligen Kaufhauses in der Innenstadt. Die Auslastung liegt in der zu Ende gehenden Saison bei um die 50%. Prozent. Julia Wissert hat zwar junge Leute und ein Szenepublikum angezogen, einen großen Teil der bürgerlichen ZuschauerInnen jedoch verloren. Mit der Drei-Groschen-Oper gelingt es nun zumindest kurzfristig, wieder mehr Menschen zu erreichen. Das Dortmunder Schauspiel muss die Zeit ohne großes Haus als Chance für einen Neuanfang begreifen und sich in der Stadt weiter und breiter etablieren. Trotz all der Schwächen der Inszenierung könnte die Drei-Groschen-Oper ein wichtiger Schritt auf diesem Wege sein.
Bertolt Brechts Drei-Groschen-Oper am, aber nicht im Schauspiel in Dortmund, sondern in der Kokerei in Dortmund natürlich. Wim Wenders hat nach anhaltender Kritik seinen Film Falsche Bewegung aus dem Jahr 1975 zurückgezogen. Er soll zunächst nicht mehr gespielt werden, weil darin die 13-jährige Nastassja Kinski halbnackt zu sehen ist und misshandelt wird. Wenders hatte gezögert, den Film umzuschneiden. Es sei ja ein Kunstwerk, hat er gesagt. Seitdem gibt's auch eine Diskussion um den Begriff Autorenfilm, der in den 50er und 60er Jahren aufkam und den Kunstcharakter des Films feiert. Der Autor macht demnach Drehbuch, Regie und Schnitt als alleinschaffendes Genie und alles andere ist Material. Auch 13-jährige Mädchen wie Nastassja Kinski. Ich habe unsere Filmkritikerin Katja Nikodemus gefragt, ob man Wim Wenders diesen Vorwurf machen muss, Nastassja Kinski nämlich als Lolita inszeniert zu haben.
Ich denke schon, dass man ihm diesen Vorwurf machen kann und muss, weil er eben, du hast es ja eben schon mit dem Autorenfilmer gesagt, als solche andere Freiheiten hatte oder hat, als zum Beispiel bei Produktionen jetzt, die für US-amerikanische Studios entstehen, die eben kommerzielle Filme drehen, mit Images, mit marktförmigen Typologien arbeiten. Da hatte ja ein Autorenfilmer wie Wim Wenders in den 70ern andere Möglichkeiten, seine Vision, seine Geschichte auf die Leinwand zu bringen. Und genau deshalb muss man sich schon die Frage stellen, oder er sich die Frage stellen, weshalb er Nastassja Kinski als sogenannte Kindfrau eingesetzt hat. Und Wim Wenders musste da was lernen. Und ich glaube, wir alle müssen da was lernen, auch die Filmkritiker und Filmkritikerinnen.
Ja, das war ein Film ganz früh im Berufsleben von Nastassja Kinski als 13-Jährige. Und so eine Rolle, solche Bilder wie im Film Falsche Bewegung, die prägen natürlich auch ein bestimmtes Image, in das sie damit gedrängt wird, auf das sie festgelegt wird vielleicht sogar.
Da fand eine Festlegung statt, ganz klar. Und sie spielte dann ja immer wieder ganz ähnliche Rollen. Also in dem berühmten Tatort Reifezeugnis von Wolfgang Petersen, eben die Schülerin, die eine Affäre mit einem Lehrer hat. Das war dann 1977. Aber auch in Bleib wie du bist, ein Jahr später war das, glaube ich, da wurde dieses Image dann international an der Seite von Marcello Mastroianni. Also es geht ja um die Amour Fou, die sogenannte Amour Fou, zwischen einer sehr jungen Studentin und einem unglücklich verheirateten erwachsenen Mann. Und so ging es dann weiter auch mit Roman Polanskis Film Tess in der Rolle des Bauernmädchens, das da vom älteren Mann verführt wird. Also man kann sagen, Nastassja Kinski wurde diesen Kamerablick letztlich nie los. Diesen Blick, der das Begehren in sie hinein projiziert, der sie erst dann zur Lolita-Verführerin macht.
Nastassja Kinski ist ja nicht die einzige Frau, die schon als Mädchen so festgelegt wurde. Da könnte man sagen, gibt es eine ganze Reihe.
Ja, also wenn man sich die Filmgeschichte nochmal anschaut, ich glaube, für mich das einschlägigste Beispiel ist, glaube ich, Brooke Shields in Pretty Baby von Louis Malle, auch ein Autorenfilm der 1970er Jahre. Da wird sie ja als 13-jährige Prostituierte Violet, wird sie hier regelrecht ausgestellt. Der Film hat ja auch Bezüge zu Nabokovs Roman Lolita. Oder man denke zum Beispiel an Natalie Portman in ihrer ersten Rolle in Luc Bessons Film Leon der Profi von 1994. Da bietet sich die 12-jährige Mathilda dem Killer regelrecht an. Und man kann aber sagen, Natalie Portman bewegte sich in ihrer Karriere weg von diesem Image, wie zum Beispiel auch interessanterweise Jodie Foster, deren erste Rolle war ja auch eine 13-jährige Prostituierte in Martin Scorseses Film Taxi Driver. Aber sie wurde eben nicht ausgestellt. Die Sexualisierung dieser Figur, die bleibt auf der Ebene der verkommenen Gesellschaft, von der Scorseses Film erzählt. Und das sind alles Autorenfilme. Warum ist das so wichtig? Weil man sich im Umgang mit Lolita-Figuren eben nicht einfach auf den Zeitgeist berufen kann. Es gab und gibt Regisseure, die Grenzen wahren oder die sexuelle Verfügbarkeit oder Käuflichkeit einer Figur dann von der Darstellerin zu trennen wissen. Und übrigens gibt es noch, fällt mir gerade jetzt ein ganz aktuelles Beispiel, Blau ist eine warme Farbe von 2013, die lesbische Liebesgeschichte mit Lea Seydoux und Adele Exarchopoulos in den Hauptrollen. Was haben wir diesen Film gefeiert? Aber die erste lange Sexszene zwischen den beiden, die hat der Regisseur Abdelatif Kechiche als reine Männerprojektion inszeniert, quasi pornografisch in der 69er-Stellung. Und beide Schauspielerinnen, sehr jung auch damals, haben sich gewehrt gegen den Regisseur und gegen die Festlegung und große Karrieren gemacht.
Da scheint beim Autorenfilm ein echtes Problem vorzuliegen.
Ja, das kann man so sagen.
Es sind ja aber nicht nur die ganz jungen Frauen im Filmgeschäft, die sexualisierten, voyeuristischen Blicken ausgesetzt sind. Das ist ja geradezu eine Konstante des Films und man muss sagen, auch in anderen Künsten bis zur Werbung hin. Sex sells, könnte man sagen, eben auch im Kino. Es gibt die Sexgöttin, die Sexbombe, das Bondgirl, die Femme Fatale, das sind alles Stereotype.
Ja, aber wir müssen jetzt auch optimistischer werden, oder? Weil viele Schauspielerinnen konnten oder können sich doch zunehmend davon befreien. Zum Glück auch mit Hilfe eines sich wandelnden kollektiven Bewusstseins. Also wenn man jetzt an Sharon Stone denkt zum Beispiel, da denkt man sofort an Basic Instinct, an diesen Kamerablick zwischen ihre Beine. Aber die Filmgeschichte, die feiert sie eben auch und vor allem als die fantastische Schauspielerin in Martin Scorseses Film Casino, die da ihren Mann, gespielt von Robert De Niro, ausnimmt und fertig macht. Oder auch Julia Roberts. Ich meine, die hat sich von der süßen Prostituierten aus Pretty Woman zu einer Erin Brockovich bei Steven Soderbergh gespielt. Und wenn man jetzt noch mal aktueller denkt, dann finde ich, muss man unbedingt noch Kristen Stewart erwähnen. Die wurde ja mit der Rolle der Bella Swan in der Vampirsaga Twilight zum Idol und auch zur erotischen Fantasie. Und die hat doch dann radikal dagegen gesteuert mit taffen, rebellischen, selbstbewussten Rollen, mit dezidiert queeren Rollen und mit einer öffentlichen Kritik an den klassischen Sexsymbolrollen. Das ist doch letztlich dann doch auch ermutigend. Insgesamt, es kommt was in Bewegung.
Unsere Filmkritikerin Katja Nicodemus über Lolita-Klischees und die allmähliche Befreiung von Frauen aus Rollenstereotypen im Film. Der neue Ballettabend der Dresden-Frankfurt Dance Company ist ein Experiment. Ein Doppelabend mit Werken von Ballettchef Ioannis Mandafunis und dem Ensemblemitglied Thomas Bradley, der auch Kostümbildner der Kompanie ist. Here is there, heißt das Ganze, und experimentiert wird in vielerlei Hinsicht. Das erste Experiment besteht schon darin, wie die Choreografien entstanden sind. Da ist die Rede vom sozialen System Choreografie, von Aktion und Reaktion, von Mustern und Zufälligkeiten. Ich habe unsere Tanzkritikerin Wiebke Hüster gefragt, wie sich diese theoretischen Konzepte übertragen in Bewegung.
Man hat schon deutlich das Gefühl, wenn man hinschaut, dass die Tänzer im Prozess, im Tanzen, miteinander durch Blicke, durch Gesten kommunizieren und sich verständigen über bestimmte Entscheidungen, die im Prozess auf der Bühne getroffen werden. Also man hat schon das deutliche Gefühl, dass es nicht eine fertige Choreografie ist, die sich da wie eine Maschine Rädchen in Rädchen greifend vor uns abspielt, sondern tatsächlich erhält das Geschehen dadurch ja auch eine zusätzliche Spannung, die spürt man. Aber wenn man jetzt zurückblickt auf die großen Dinge, die William Forsythe in dieser Hinsicht erreicht hat, der Ballettdirektor von Ioannis Mandafunis war, der Mentor von ihm, dann war das ja damals schon so, dass die Tänzer mitgearbeitet haben an der Choreografie, dass vieles aus ihren Bewegungen entstanden ist und dass Forsythe ja manchmal auf der Seitenbühne stand und den Tänzern Anweisungen reingerufen hat. Das hat der Zuschauer nicht mitbekommen. Aber so impulsiv, so improvisierend, so spontan lief das ja damals schon ab. Und jetzt ist es sozusagen eine Weiterentwicklung, die die Tänzer noch stärker am Prozess beteiligt.
Und auch im Moment dann stattfindet und nicht vollständig vorausgeplant ist. So ähnlich ist das, wenn ich das richtig lese, auch bei der Musik. Das heißt, man muss vielleicht sagen, bei der Musik und den Geräuschen, da gibt's Töne zum Beispiel, wenn ein Elektrogerät zerlegt wird, aber auch eine Trompetensonate. Wie beziehen sich Tanz und Klang da aufeinander?
Bei Thomas Bradley sieht man in seinem Stück, dass, wenn die Solotrompete einsetzt, das choreografische Geschehen lebhafter, dichter, bewegter wird, weniger ruhig wird als zuvor. Also diese Solotrompete löst etwas in dem tänzerischen Geschehen aus. Aber noch großartiger fast fand ich in dem Sounddesign, er nennt das nicht Komposition von Zachary Mentzos, wie er vorher tatsächlich dieses Klackern, dieses ich mache eine Maschine kaputt, ich nehme die auseinander und du hörst jedes Teil, das ich zu Boden lege oder wegwerfe. Das hat mich an John Cage erinnert, an David Tudor, an die ganz großen Zeiten der Miss Cunningham Dance Company. Ich finde es wunderbar. wundervoll, wie die Experimente der Moderne und Postmoderne hier von jungen Komponisten, jungen Choreografen weitergeführt werden.
Und gibt das dann Rhythmus vor oder ist das einfach nur so eine Geräuschgrundlage?
Das ist sozusagen, glaube ich, auch die komplette wechselseitige Freiheit, aber kein, hey, auf den Cue musst du raus sein oder wenn die Trompete das und das spielt, dann leg ich auch los. Nein, ich glaube nicht.
Dass hier jetzt der künstlerische Direktor Ioannis Mandafunis und ein Ensemblemitglied, eben Thomas Bradley, zusammen einen Abend gestalten, das ist nicht so sehr üblich. Funktioniert das? Reagieren die Stücke aufeinander? Haben die was miteinander zu tun?
Ja, denn die basieren beide eben auf diesem, wir haben ein System, wir legen Regeln fest, wir sind eine Gesellschaft, die sich als Organismus hier findet, zusammenfindet und in Strukturen denkt. Der Punkt ist ein Gewebe, ein Durcheinander, in das sozusagen die Gesellschaft wie so eine Stimmung, wie so eine Atmosphäre einströmt. Es ist nicht unabhängig von unserer Zeit. Man fühlt manchmal die Bedrohung, Krieg, Tod. Also es geschieht nicht im luftleeren Raum. Aber im Vergleich zwischen den beiden finde ich interessant, Bradley ist viel ernsthafter, viel ruhiger. Er entfaltet das ganz, ganz langsam alles. Seine Kostüme mit so wie vorgenähten Fallschirmen, die auch ein bisschen wie ein Herz aussehen oder so, die scheinen die Tänzer zueinander zu ziehen. Bei Mandafunis ist alles viel verspielt, viel lauter, da ist viel mehr Action. Da sind auch doppelt so viele Tänzer, nämlich 10. Und man findet es manchmal, ich fand es manchmal im Vergleich zu diesem stillen, intensiven, konzentrierten Bradley, fand ich Mandafunis und sein wildes Team fast ein bisschen überdreht manchmal, aber auch toll. Also dieses Ensemble tanzt. Also man muss sagen, Frankfurt ist wirklich wieder zurück auf der Weltkarte des zeitgenössischen Tanzes, ganz ehrlich.
Here is There, der neue Ballettabend der Dresden-Frankfurt Dance Company. Und jetzt noch die Kulturmeldung mit Karin Fischer. Sie beginnt mit der Feier zum 250. Jahrestag der Gründung der Vereinigten Staaten.
Zahlreiche Stars und Musiker hatten ja ihre Auftritte dort abgesagt. Das Event ist ihnen zu politisch geworden. Jetzt streicht US-Präsident Trump sämtliche Konzerte, nicht ohne den Musikern Beleidigungen hinterherzuwerfen. Wir wollen keine talentlosen Sänger, die euch mit ihren hohen Gagen in den Schlaf wiegen, schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Stattdessen möchte er die Nummer-1-Attraktion auf der ganzen Welt auf die Bühne bringen, sich selbst. Die Bands von US-Marine und Armee sind aber noch dabei und unter anderem auch der Country-Sänger Lee Greenwood. Er schreibt Songs wie »God Bless the USA«. Das pathetische Video dazu zeigt ein ländliches Familienidyll. Weiße Männer tragen Cowboyhüte, weiße Frauen Schürzen. Das weltberühmte Kulturzentrum Kennedy Center in Washington hingegen hat es eilig, auch offiziell wieder Kennedy Center zu heißen. Dort verbannt man den Namen Donald Trumps jetzt auch aus E-Mail-Signaturen und Briefköpfen, von Anrufbeantwortern, Webseiten, Broschüren und Schildern. Ein entsprechendes Memo liegt verschiedenen US-Zeitungen vor. In der vergangenen Woche hat ein Gericht entschieden, dass die Umbenennung in Trump-Kennedy-Center nicht rechtens war und auch Donald Trumps Name von der Fassade des Kulturzentrums verschwinden muss. Das Kennedy-Center war zum Symbol für den Kulturkampf des US-Präsidenten gegen vermeintlich anti-amerikanische Propaganda in der Kulturwelt geworden. Mehr als 100 Künstlerinnen und Künstler, die gerade an der Biennale von Venedig teilnehmen, haben den Veranstaltern mit rechtlichen Schritten gedroht. Sie wollen nämlich von der Nominiertenliste für die sogenannten Besucherpreise gestrichen werden, was bislang nicht passiert ist. Der Streit währt schon seit Ende April. Damals trat die fünfköpfige Biennale Jury zurück, wegen der Teilnahme Israels und Russlands in Venedig. Danach sollten 2 Goldene Löwen per öffentlicher Abstimmung vergeben werden. Und dagegen protestieren die Künstler. Die Liste der Künstler, die das nicht wollen, stieg auf über 100, darunter Walid Rath, Laurie Anderson und andere. Der renommierte Václav Havel Bibliothek in Prag droht die Schließung. Das gesamte Team und mehrere Sponsoren der Bibliothek hatten schon gekündigt. Jetzt zieht sich auch Dagmar Havlova, die Witwe des früheren Präsidenten, zurück. Die Kündigungen stehen im Zusammenhang mit dem Führungsstil des Bibliotheksleiters Thomas Sedlacek, der einen Rücktritt aber ablehnte. Der Rückzug von Dagmar Havlova ist bedeutsam, weil sie die Rechte am Namen ihres verstorbenen Mannes hält. Die Václav Havel Bibliothek wurde 2004 nach dem Vorbild US-amerikanischer Präsidentenbibliotheken gegründet. Die ARD-Serie Türkisch für Anfänger erreichte Anfang der 2000er Jahre ein Millionenpublikum und wurde 2006 mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet. Der Schauspieler Axel Schreiber spielte dort an der Seite von Elias Mbarek und Josephine Preuß den Axel Mende. Nun ist Axel Schreiber gestorben am 3. Juni im Alter von nur 49 Jahren.
Die Kulturmeldung waren das mit Karin Fischer. Vielen Dank. Der Westbalkangipfel, die Pflegereform und Fortschritte beim Kampf gegen Ebola, das sind Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler.